Es darf nicht der Senior-Kapitalgeber größte Sicherheit wollen, der Mezzanin-Kapitalgeber nur auf den Hebel schauen und der Gesellschafter, der Eigenkapitalgeber, der Sponsor totale Flexibilität wollen. Dann wird es letztendlich schwierig. Also es muss eine gemeinsame Richtung, ein gemeinsames Ziel und da müssen alle an den Tisch, da muss alles auf den Tisch und das muss vereinbart werden. Es muss heute die ganze Story wirklich stimmen, von A bis Z. Also wenn man vielleicht früher mit dem Fernglas auf den Käse geschaut hat, nimmt man heute das Mikroskop.
Das ist der Immobilieros-Podcast von Immocom. Jede Woche Helden, Geschichten und Abenteuer aus der Immobilienwelt mit Michael Rücker und Yvette Wagner.
Heute muss die ganze Story von A bis Z stimmen. Wenn früher mit dem Fernglas drauf geschaut wurde, dann nimmt man heute das Mikroskop. Dr. Markus Kraft von der Recon AG skizziert mit diesen zwei Sätzen das heißeste Thema, das es derzeit gibt. Finanzierung und Refinanzierung. Ob es nun aus seiner Sicht Moderation oder Mediation heißt, es bleibt schwierig. Markus erklärt die meist hybriden Strukturen der Prolongation, spricht über Mezzaningeber und deren Wundenlecken. Ich lerne, Joint Ventures rücken verstärkt in den Fokus, weil Mezzaningeber merken, dass ihnen Kontrollrechte fehlen und sie dann doch lieber auf dem Beifahrersitz Platz nehmen und in das Steuer greifen können. Family Offices treten als Kapitalgeber in den Vordergrund, aber auch als Zielgruppe für Markus. Dauermandate für Portfoliobereinigungen gibt es bei der Recon AG verstärkt. Wir sprechen über Finanzierungshygiene als Voraussetzung für Spielräume, ob Sales and Lease Back ein neuer Trend ist, über Worst-Case-Szenarien, die unbedingt auf den Tisch gehören, über Schmerzen bei Restrukturierung und die Bedeutung von Kontrollverlust. Markus hat auch eine Antwort auf eine Dauerbrennerfrage von mir. Ist Kapital da und wenn ja, wo kommt es her? Markus, soll jetzt auch der vorletzte Satz im Intro gehören. Trübsal ist keine gute Finanzierungsstrategie. Und damit rein in den Podcast und gute Unterhaltung mit Dr. Markus Kraft von der Recon AG. Immobilieros Podcast in München. Ich freue mich sehr. Dr. Markus Kraft sitzt mir gegenüber. Wir haben einen gemeinsamen Termin gefunden von der Recon AG. Hallo lieber Markus.
Hallo, liebe Yvette. Freut mich, dass du hier ins schöne München gefunden hast, zu uns zur Recon AG.
Ja, ich war im Sommer 2024, habe ich nachgeschaut, schon mal hier. Ich steige gleich mal hart ein. Mhm. Da hast du gesagt, ich stimme nicht in den Kanon der Trübseligkeit ein. So, es ist aber schon ganz schön trübselig, oder?
Es sind schwierige Zeiten, es sind viele Herausforderungen, die es hier insgesamt gibt. Trotzdem würde ich bei meiner Aussage auch heute bleiben. Ich stimme nicht in den Kanon der Trübseligkeiten ein, denn es hat sich schon komplett geändert. Wir haben im letzten Jahr doch einiges an Bewegung gesehen. Der Transaktionsmarkt hat sich bewegt. Wir haben auch vom gesamten Umfeld einige Änderungen gesehen. Also wenn man überlegt, 24 hatten wir noch eine sehr hohe Inflationsrate. Jetzt haben wir eine, die ist unter 2%. Der EZB-Leitzins war ein ganz anderer, als er heute ist. Also ein paar Rahmenbedingungen haben sich komplett verändert. Aber die Grundherausforderung ist geblieben. Der Markt ist sehr selektiv geworden. Und man schaut ganz genau hin auf die einzelnen Themen. Aber es bewegt sich was. Also von daher keine Trübsal. Trübsal ist auch keine gute Finanzierungsstrategie.
Das stimmt. Aber dann würde ich jetzt mal etwas provokativ fragen. Unsere Bundesbauministerin hat ja direkt von einer Trendwende gesprochen, weil es ein paar mehr Baugenehmigungen gab. Das ist dir dann zu positiv, oder?
Trendwende ist mir zu positiv. Das ist tatsächlich so. Insgesamt, man sieht Licht am Tunnel, aber wir sind noch drin. Wir sind richtig drin und es ist auch noch viel zu tun insgesamt. Und man muss ja auch sagen, was ganz anders ist jetzt im Moment zu 24, ist, dass sich die geopolitische Lage komplett auch nochmal geändert hat. Also schon 24 hatten wir den Ukraine-Krieg. Also da war auch schon genug los. Aber wie man jetzt sieht, ein neuer Krieg im Nahen Osten ist dazugekommen. Und das merkt man schon, das sorgt für Verunsicherung. Die Kapitalgeber sind genau am Überlegen, wo investiert wird. Da glaube ich, sind wir immer noch recht in einem stabilen Umfeld. Aber was die Wachstumsaussichten angeht, gibt es natürlich hier Abschläge. Das wird jetzt schon durch die Energiekrise klar sein. Das heißt also, das bisschen Wachstum, was wir für dieses Jahr prognostiziert haben, wird nochmal gedämpft werden, was natürlich auch für den Immobilienbereich nicht gut ist.
Genau, die deutsche Wirtschaft wird durchgereicht. Aber wir kommen dann gleich zu Wirtschaft. Ja. Johannes, dein Geschäftspartner, Johannes Egert, der stark erkältet zu Hause liegt, liebe Grüße
der
von
Arme,
uns.
Genau. Ja. Gute Besserung an den lieben Johannes.
Du musst jetzt seine Fragen mitbeantworten, es tut mir leid. Hat in dem Podcast gesagt, Restrukturierung ist sehr schmerzhaft. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie schmerzhaft ist es denn?
Es ist weiterhin sehr schmerzhaft. Also wir bewegen uns da auf dieser Skala ganz nach oben in die Richtung. Schmerzhaft ist letztendlich der Kontrollverlust, den man hier als Kapitalnehmer, als Projektentwickler eben spürt. Und es ist auch immer eine Frage, wie langfristig man solche Themen angeht. Also wenn man sehr frühzeitig sich um diese Themen kümmert, eine Prolongation steht zum Beispiel an, dann hat man noch Handlungsspielraum, dann ist man selbst mit in dem Reigen derjenigen, die hier was verändern können. Wenn man zuwartet, zu langsam ist hier und dann wird man eben hier zum Spielball und umso schmerzhafter wird es dann dementsprechend.
Jetzt haben wir ja aber die Krise nicht erst seit 3 Tagen. Wir haben sie ja schon ein bisschen länger.
Ja.
Du sagst das jetzt so schön, wenn man frühzeitig reingeht, wenn man sich frühzeitig kümmert, wenn man vielleicht auch so ein paar Alarmsignale schon mal vorher sieht, vielleicht auch vorausdenkt. Mein ganz persönlicher Eindruck, das findet noch nicht so häufig statt. Dein persönlicher Eindruck?
Dass man frühzeitig agiert, das stimmt. Also auch unser Geschäftsmodell hat sich ja ein bisschen bei der Recon angepasst an dieses Thema. Das heißt, Restrukturierungen sind immer mehr der Fall, was am Anfang, Recon ist ja immerhin jetzt 5 Jahre alt, was am Anfang nicht der Fall war. Und da merken wir auch oft, dass man zu spät dann auch zu uns kommt oder nicht früh genug. Und dass der Spielraum, den es hier dementsprechend gibt, halt auch viel enger geworden ist. Es gibt immer Möglichkeiten, aber je vorausschauender man in diesem Fall agiert, man weiß, wann das Darlehen eben ausläuft, wann eine Prolongation ansteht. Man sieht, wie schwierig der Exit im Moment ist. Und da ist nur zu hoffen zu wenig, aber es gibt auch gute Beispiele, wo eben agiert wird und wo auch dann gute Lösungen gefunden werden.
Kurzer Break im Podcast für zwei Herren, Jobst und Julius Junicke von der Junicke-Gruppe sind bei mir. Hallo ihr beiden.
Hallo.
Wir kennen uns jetzt schon eine ganze Weile. Ich kenne auch die Junicke-Gruppe schon eine ganze Weile. Ihr macht vor allem Logistik. Ich möchte aber eigentlich jetzt mal mit euch über was anderes ganz kurz sprechen. Julius, was macht denn euer Unternehmen aus?
Naja, bei uns ist es so, wir sind ein Familienunternehmen. Wir haben kurze Entscheidungswege. Das halte ich immer für eine sehr wichtige Sache auch. Wir stimmen uns, also mein Bruder und ich, mit unserem Team ab. Und können dadurch deutlich schneller entscheiden als andere. Und was es bei uns ausmacht zu arbeiten, ist natürlich, dass wir einen gewissen Spirit haben. Man muss sagen, bei uns gibt es keine Work-Life-Balance, das ganz offen gesagt, sondern bei uns wird ordentlich gerackert. Wir machen auch häufiger die 40-Stunden-Woche zweimal. Aber es ist für uns einfach so, es ist unsere Passion. Also wir lieben das, was wir tun. Das mit vollem Herzen. Und ich glaube, das ist auch das, was es bei uns ausmacht, dass man sagt, man hat keine Langeweile. Einem wird nicht langweilig. Man kann unglaublich viel lernen. Wir können unglaublich viel von den neuen Mitarbeitern auch lernen und freuen uns da konstant auf tolle Bewerbungen und Menschen, die in unser Team passen, die die Ärmel hochkrempeln wollen, was bewegen wollen und nicht nur sagen wollen, wie etwas nicht geht, sondern sagen, Attacke sind, angreifen wollen und das, glaube ich, das zeichnet uns aus.
Ja, Jobs, und hast du noch was zu ergänzen oder bist du...
Das, absolut. Also, was können wir bieten? Wir sind ein Unternehmen, was wirklich unternehmerisch geführt ist. Also, wo man sagt, wir treffen Entscheidungen gemeinsam, wir finden Wege, wie kann was gelingen. Es gibt schnell viel Verantwortung und ich glaube, wenn man bei uns arbeitet, kriegt man relativ schnell ein Unternehmerleben vermittelt und lernt andere Dinge, kriegt andere Gesichtspunkte zu sehen und hat ein aufregendes Leben.
Ein aufregendes Leben versprechen die beiden Herren der Unike-Gruppe. Das ist doch mal was. Zwar keine Work-Life-Balance, aber ein aufregendes Leben.
Ein bisschen haben wir schon, also ganz so schlimm ist es nicht.
Gut, alle Infos dazu gibt es wie immer in den Shownotes und auf unike.com. Und damit geht's jetzt weiter in den Podcast. Ihr seid ja vor allen Dingen im Mittelstand unterwegs, richtig? Ja. Jetzt haben wir vorhin gerade schon mal so ein bisschen die Wirtschaft angesprochen. Jetzt müssen wir ja aber trotzdem nochmal, also die Europäische Zentralbank hat die Kreditstandards verschärft. Es gibt eine rückläufige Nachfrage nach Unternehmenskrediten, sagt die Bundesbank. Es gibt ganz viele Studien, unter anderem vom PwC, die auch sagen, alles ganz schwierig. Wie viel Spielraum bleibt denn jetzt eigentlich für mittelständische Unternehmen? Also gefühlt stehen die ja mit dem Rücken an der Wand, oder nicht?
Man muss wieder differenzieren, wie immer.
Ja und nein.
Genau. Also wenn ein plausibles Geschäftsmodell vorliegt, wenn eine vollkommen transparente Finanzierungshygiene da ist. Das heißt, alle Themen sind sauber, sind klar auf dem Tisch, die hier liegen. Dann gibt es immer auch dementsprechende Möglichkeiten. Auch wenn die Bereitschaft da ist, an der einen oder anderen Stelle eben nachzubessern. Auch vom Kapitalnehmer, vom Sponsor. Das heißt, hier mehr Eigenkapital zu stellen, hier vielleicht eine zusätzliche Sicherheit zu bringen, ist genau wieder unser Thema, wo wir dann reinkommen, ob hier noch Unterstützung von außen notwendig ist. Dann gibt es auch weiterhin Spielraum. Aber das Geschäftsmodell muss ganz klar sein. Halbherzige Themen, wie man es vielleicht mal in den guten Jahren gesehen hat, sind absolut vorbei.
Okay, also, und wie groß ist denn die Hygiene? Also, wenn man jetzt so auf Projektentwickler in den letzten Jahren guckt, was wir ja dann am Anfang der Krise gelernt haben, war ja, dass es Projekte gab, die so komplexe Finanzierungsstrukturen hatten, wo sozusagen eine Finanzierung mit der nächsten Finanzierung versucht wurde auszugleichen und es natürlich dann hinten raus immer teurer wurde, woran ja auch viele Projektentwickler gescheitert sind. Also, wie nimmst du das wahr?
Ja. Ja, Komplexität ist sehr häufig ein Thema und ist sehr häufig im Geschäft drin, in den Strukturierungen drin. Ganz wichtig ist, dass die Kapitalgeber, die diese Komplexität sozusagen unter sich hier vereinbart haben, dass deren Rollen halt ganz klar sind. Und da finden wir immer, dass das eben nicht der Fall ist. Das heißt, welche Rechte hat der Einzelne, welche Pflichten hat der Einzelne, welche Informationspflichten und Rechte gibt es hier. Das muss alles ganz klar vereinbart sein. Inter Creditor Agreement muss glasklar da sein. Komplexität an sich ist noch nichts Schlimmes. Sie ist auch teilweise ein bisschen teurer, aber die Rollen müssen vollkommen klar sein. Es darf nicht der Senior-Kapitalgeber größte Sicherheit wollen, der Mezzanin-Kapitalgeber nur auf den Hebel schauen und der Gesellschafter, der Eigenkapitalgeber, der Sponsor totale Flexibilität wollen. Dann wird es letztendlich schwierig. Also es muss eine gemeinsame Richtung, ein gemeinsames Ziel. Und da müssen alle an den Tisch, da muss alles auf den Tisch und das muss vereinbart werden. Dann ist Komplexität handelbar.
Genau, und wie oft kommt das so vor? Weil du hast ja jetzt gerade jetzt mal die drei Beispiele genannt, wo ich jetzt sage, naja gut, ja, das, jeder will da halt seins machen. Und das funktioniert sicherlich mit dem Handschlag, wenn alles total schön ist. Wenn man in eine Krise rutscht, wird ja irgendwie die Leitung ein bisschen kürzer und die Fronten verhärten sich.
Ja, das ist genau das Thema, was wir seit geraumer Zeit auch begleiten, was in unser Geschäftsmodell neu dazu gekommen ist. Dann fehlt auf beiden Seiten oftmals, nicht immer, das Verständnis für den jeweils anderen. Die Bank spricht eine andere Sprache wie der Projektentwickler. Und da ist so eine Moderation dann immer sehr, sehr gut, gerade wenn man beide oder mindestens einen Partner sehr, sehr gut kennt. Dann kann man hier an der Stelle moderieren und eben eine einhellige Lösung vorbereiten. Letztendlich muss man auch immer das Worst-Case-Szenario auf den Tisch legen. Also man muss immer sagen, was passiert, wenn jetzt die betroffenen Partner keine Einigung bekommen? Wie sieht eine Verwertung aus in diesem Fall? Wie realistisch ist das Ganze? Und ist es nicht sinnvoller, hier eine andere Lösung, wo jeder natürlich auch seinen Teil mit dazu beitragen muss, eine andere Lösung hier zu vereinbaren? Das ist unser Job, die dann an den Tisch zu bekommen. Und das funktioniert auch. Also es ist so, dass man hier auch gewillt ist, von vielen Seiten, nicht immer, aber von vielen Seiten hier eine Lösung herbeizuführen. Besser ist es noch, man kommt frühzeitig
da war's wieder.
Auf uns zu und sagt, in einem Jahr steht die Prolongation an und der Exit ist nicht da, er wird auch in einem Jahr nicht da sein. Und man schleift am Geschäftsmodell, man schaut, dass die CapEx-Maßnahmen, die hier vereinbart worden sind, auch alle umgesetzt werden. Man schaut, dass der Cashflow stabil ist, man redet frühzeitig mit den Kapitalgebern. Dann gibt es auch immer Lösungsmöglichkeiten.
Du hast jetzt kurz gesagt, also ihr moderiert das, aber ist es nicht eher Mediation? Seid ihr nicht eher auch Psychologen? Also das, ja. Wir reden ja jetzt hier auch von, ich sag's mal, Alpha-Tieren. Also von Menschen, die was zu sagen haben. Das ist ja jetzt nicht so einfach.
Ja, und es hängt auch sehr viel Herzblut und sehr viel Emotion dran. Gerade natürlich von der Sponsorseite, von der Projektentwickler, von der Bestandshalterseite, die kommt natürlich hier mit ins Spiel. Und oftmals auch die Erwartung, man ist ja auch relativ unverschuldet in dieses Thema reingeraten. In noch zu guten Zeiten hätte man den Exit herbeigeführt. Der kommt jetzt nicht mehr. Die Bewertungen sind ganz, ganz andere. Und warum versteht die andere Seite das jetzt nicht? Wir haben doch eigentlich alles getan. Und hier ist zu der Moderation, zu der Restrukturierungskompetenz auch eine Mediation oftmals dann gegeben. Genau, das stimmt. Also es sind sehr umfangreiche, es sind sehr schwierige, sehr erklärungsbedürftige Gespräche, die man hier hat. Aber man nähert sich stückweise dem Ziel.
Apropos Erklärung, das wäre auch noch eine der kommenden Fragen gewesen, die ziehe ich jetzt direkt mal vor. Gefühlt, das ist aber auch wieder sehr persönlich, wird heute viel mehr erklärt. Warum eigentlich? Also an den Mechaniken im Markt hat sich ja eigentlich nichts geändert. Also, und 1+1 ist immer noch 2. Also warum ist das so erklärungsbedürftig geworden?
Das liegt zum einen an der selektiven Vorgehensweise der Kapitalgeber. Das heißt, es muss heute die ganze Story wirklich stimmen, von A bis Z. Also wenn man vielleicht früher mit dem Fernglas auf den Case geschaut hat, nimmt man heute das Mikroskop. Das ist der Unterschied. Und man schaut sich alles ganz genau an, hat deshalb sehr, sehr viele Fragen, geht tief in den Business Case hinein. Und nicht alle Fragen lassen sich so ganz schnell beantworten. Nicht jede Story ist von A bis Z eben stimmig. Und so bleibt man recht schnell hängen an der einen oder anderen Stelle. Und jetzt ist der Projektentwickler gefordert, das zu erklären, hier vielleicht mit einer Lösung anzubieten. Das ist alles immer nicht so einfach. Und in dem Moment, wo man hier nicht eine klare Lösung anbieten kann, ist der Kapitalgeber auch schon wieder schnell beim Nächsten. Also man ist sehr, sehr selektiv unterwegs. Deshalb glaube ich, ist es an der einen Stelle wichtig, dass man auch einen Berater hat an der Seite, der das vorbereitet.
Mhm, Beratung ist das eine, aber ist das dann auf der anderen Seite auch die unbedingte Vermeidung von Risiko, um nicht nochmal in so eine Situation zu kommen?
Vom Kapitalgeber? Mhm. Ja. Also die Kapitalgeber sind da, Geld ist auch da, aber man schaut sich das schon sehr, sehr genau an. Das heißt, passt das Geschäftsmodell, passt der Cashflow, passt die Risikosituation, passt die zu der Anlagestrategie, die man hier fährt? Und wenn das passt, dann ist man auch interessiert und dann geht man auch diesen Weg dann auch. Also es gibt schon die Investitionen, die werden schon gemacht, aber eben man braucht sozusagen das klare Geschäftsmodell, ansonsten wird nichts passieren.
So, jetzt hast du mal eines meiner Lieblingsnarrative, die gerade im Markt sind. Du hast gesagt, Kapital ist da. So, jetzt frage ich dich, wo ist es denn?
Ja.
Woher kommt es denn? Also wir haben jetzt bei der MIPIM gehört, da stehen ganz viele internationale Investoren am Rand und schauen auf Deutschland. Und jeden, den man dann gefragt hat, der konnte einem aber auch nicht sagen, wer jetzt der Investor ist. Also wo sind sie denn?
Genau. Also ich spreche mal für die Kapitalgeber, die mit uns zusammenarbeiten. Mhm. Das sind auf der einen Seite Familien, Family Offices, die ihre klare Investitionskriterien haben, die weniger auf bestimmte Nutzungsarten schauen, sondern auf den Business Case an sich schauen. Das heißt, eine spannende Restrukturierung bei einer Büroimmobilie hin zum Beispiel zu wohnen, also hier eine Konversion, ist genauso spannend wie hier ein Hotel, was in guter Lage ist, was guten Belegungszahlen hat. Dieses Hotel hier ist in die Jahre gekommen, aber hier ein Refurbishment zu machen. Das sind schon spannende Themen. Wir sind begleiten gerade hier einen asiatischen Automobilhersteller, der Logistikflächen, Parkflächen sucht für die Produktion aus Asien, die hier in Deutschland vertrieben werden soll und die hier geparkt werden soll, wo eben die dementsprechende Infrastruktur passt. Das ist alles da, aber es muss genau passen für diesen Fall.
Das ist ja aber ein bisschen das Suchen nach der Nadel im Heuhaufen, oder?
Das ist vielleicht zu negativ. Zugespitzt, zu negativ, genau. Man hat klare Vorstellungen und man weicht doch davon nicht ab. Also dieses Thema, was es früher gab, zu 90% stimmt es. Lass uns investieren, gibt es nicht mehr. Man muss genau dieses Thema suchen und dann ist die Investitionsbereitschaft auch da.
Und da ist jetzt gerade so, also Refurbishment, okay, du hast Wohnen, Logistik auch, ja, Hotels kommen langsam wieder, würde ich jetzt mal
sagen. Hotels sind gut, also wir haben sehr viele Themen, Hotels hat deutlich zugenommen in den letzten 2 Jahren, würde ich sagen, an Investitionen. Der Verband der deutschen Pfandbriefbanken hat jetzt gerade auch die Zahlen veröffentlicht und das sind die Finanzierungen, ja, von der Seite, ich glaube um 16% haben die zugenommen letztes Jahr und auch Hotelfinanzierungen sind mit dabei und ist genau das, was wir auch erleben. Oftmals das Bestandshotel mit einer guten Auslastung, aber es sind die Jahre gekommen, was jetzt sozusagen refurbished werden muss. Das ist spannend und da gibt es auch Kapitalgeber dafür.
Okay, Refurbishment heißt ja immer auch Umwidmung. Gibt es ja viele Beispiele, die aber nie angefangen, also bis jetzt noch nicht angefangen wurden. Hat ja auch immer so ein bisschen ein Risiko, ne? Also bauen im Bestand sagt ja jeder, du kannst dich vor den Überraschungen, also es gibt keine Absicherung. Wie funktioniert denn das dann auf der Finanzierungsseite?
Einen Bestand zu finanzieren.
Mhm. Ja. Weil das Risiko ist ja größer als ein Neubau, oder? Oder macht das bei euch keinen Unterschied?
Auch da kommt es wieder drauf an. Also das Risiko beim Bestand ist da, aber dementsprechend, wenn das Geschäftsmodell klar ist, wenn die Nutzerperspektive dieses Bestandes gegeben ist, wenn ein belastbarer Cashflow da ist, wenn die CapEx-Maßnahmen, die eben notwendig sind, um diesen Bestand zu revitalisieren, vernünftig sind und zu dem Geschäftsmodell, zu dem Cashflow passen, dann werden die Dinge auch finanziert. Also wir finanzieren oder wir beraten Finanzierungen im Bestand deutlich häufiger als Projektentwicklung im Moment.
Okay, was macht der gute alte Vorwart-Deal? Den gibt es nicht mehr, oder? Kommt der wieder? Klappt-Deals hat man jetzt ein paar gesehen?
Ja, es ist immer gewünscht, dass man hier sehr früh einen starken Kapitalpartner an die Seite bekommt. Aber es ist auch sehr selektiv nur noch möglich.
Okay, also das ist jetzt eher ein Auslaufmodell?
Das würde ich so nicht sagen, sondern es ist einfach dem noch nicht in vielen Fällen passenden Business Case geschuldet, dass man hier als Investor zu einer frühen Phase hier sich schon beteiligt.
Mhm. Und wie weit sind denn so die Kapitalgeber? Wir hören ja immer, Wohnen können wir nicht mehr im Neubau machen, weil dann reichen die Renditen nicht. Bei Büro brauchen wir momentan, glaube ich, gar nicht drüber
schwieriger, ja,
zu sprechen. Wie weit sind denn so die Vorstellungen auseinander von Kapitalnehmern und Kapitalgebern?
Ja, immer noch sind viele Kapitalnehmer in der alten Welt verhaftet. Die Grundstücke kommen aus der Zeit, die Bewertungen passen nicht und dann wird es schwierig. Aber wir haben auch gerade jetzt mehrere Fälle von Geschäftshäusern, wo verschiedene Nutzungsarten mit dem Schwerpunkt Büro da ist, die in Innenstädten, lebendigen Innenstädten hier ein Refurbishment brauchen, wo wir das ganze Thema begleiten. Das sind spannende Themen weiterhin. Das heißt also, Büro einfach nur eine Ecke zu stellen oder Bestand nur eine Ecke zu stellen, ist mir zu einfach. Also gibt es ganz, ganz spannende Themen. Letztendlich kommt es darauf an, dass die Investitionskriterien des Kapitalgebers genau matchen mit diesem Thema und das Geschäftsmodell stimmig ist, von A bis Z, und dann wird investiert.
Lass uns jetzt noch mal ganz kurz zu den Kapitalgebern kommen. Den Banken wird ja vorgeworfen, sie sind zu restriktiv. Den Mezzaningebern wird vorgeworfen, sie sind zu teuer. So, also habe ich jetzt mal das eine und das andere extrem. Sag mal so ein bisschen deine Einschätzung. Also was ist denn gerade so das Gängige? Gibt es da Unterschiede auch zwischen den einzelnen Assetklassen?
Also eine hybride Struktur finden wir sehr, sehr häufig. Das heißt, aufgrund von Bewertungsgaps, aufgrund von fehlendem Eigenkapital finden wir hybride Strukturen. Das heißt, der Senior wird ergänzt. Das haben wir sehr, sehr oft. Auch mit Mezzanin, mit mehr Debt-Mezzanin, mit mehr teilweise Equity-Mezzanin, wo eben noch ein Kicker am Ende kommt. Das haben wir sehr häufig, aber nicht mehr als der unbedingte Standardfall. Auf der einen Seite gibt es gar nicht mehr so viel Mezzanin-Kapital-Anbieter. Da lecken auch sehr viele, gerade Fonds, noch die Wunden. Aber es gibt es noch, gerade im Family-Office-Bereich macht man das dann immer wieder. Aber es muss, das Mezzanin muss dazu beitragen, das Thema zu lösen. Das heißt also zum Beispiel durch eine Mezzanin-Bridge für ein Jahr, um eben in diesem ein Jahr diese Repositionierung des Objektes durchzuführen, dann macht es absolut Sinn. Oder mit diesem zusätzlichen Mezzanin oder auch einem zusätzlichen Eigenkapital wird es überhaupt erst bankfähig, dann finanziert die Bank, dann macht es Sinn. Eine Struktur, die von vornherein schwierig ist, wird keine Bank finanzieren, auch wenn Mezzanin mit dazukommt. Dann ist Mezzanin nicht die Lösung, sondern dann ist das teure Mezzanin eher noch das Problem. Und so sehen wir häufiger als früher hybride Strukturen, auch sehr häufig mit Joint Venture. Teilweise deshalb, weil der Joint Venture Partner, der früher gerne auch mal Mezzanin gegeben hat, gemerkt hat in dem einen oder anderen Fall, dass ihm doch bestimmte Kontrollrechte fehlen, wo er heute lieber als Gesellschafter mit reingeht, also ein Joint Venture macht. Das heißt, lieber auf dem Beifahrersitz sitzt und auch mal die Hand ans Steuer legen kann. Und auch das ist häufiger gekommen. Also das hat sich auch bei uns in die Richtung entwickelt.
Also es ist ein Trend, Joint Ventures?
Mezzanin ist zugunsten von EK zurückgegangen, ja, so ist unser Blick drauf. Und da kann man auch zwei verschiedene Varianten unterscheiden. Das eine ist die des reinen Kapitalgebers, der einfach hier sagt, ich suche einen guten Investment mit einer klaren Story, klaren Cashflow, dann gehe ich hier auch gerne rein. Oder jemand, der auch sagt, in der herausfordernden Struktur braucht es oftmals zusätzliches Know-how, was der jetzige Projektentwickler gerne als Unterstützung dann auch annimmt. Das heißt, es ist jemand, der auch tatsächlich hier mitarbeitet, der Kapitalgeber, der auch mitarbeitet im Projekt. Zum Beispiel, weil es eine gewisse Größe hat, die man eingegangen ist als Projektentwickler, aber die weiteres Know-how braucht. Vielleicht ist es eine Nutzungsart, die man noch nicht so häufig gemacht hat und wo man einen Partner braucht, der gerade dort Spezialist ist. Also beide Varianten in einem Joint Venture sehen wir. Deutlich mehr als früher.
Okay, jetzt gibt es ja viele, die ein Portfolio verwalten. Dort sind ganz viele unterschiedliche Dinge drin. Ja. Man hat halt so ein bisschen Shopping gemacht. So, ja. Jetzt kommt ihr und sagt, oh, da ist eine Büroimmobilie, da ist ein Wohnhaus mit ganz vielen CapEx-Maßnahmen, was jetzt irgendwie gemacht werden muss. Wie gestaltet sich das denn? Wir wissen ja auch, Exit funktioniert gerade nicht so gut, zumindest nicht zu den Preisen, die die Eigentümer gern haben wollen. Wie ist das denn so in eurem, also momentan gerade?
Ja.
Portfoliobereinigungen sind ja, glaube ich, auch eine unschöne Sache, oder?
Ja, aber eine notwendige. Auch das ist eine Erweiterung unseres Geschäftsmodells. Wir haben jetzt deutlich zugenommen an die sogenannten Dauermandate. Das heißt, wo ein Family Office uns an die Seite nimmt, wie so eine ausgelagerte Finanzierungsabteilung, wo wir komplett für alle Themen verantwortlich sind. Also nicht für das eine spezielle Thema, sondern komplett. Und da gehen wir auch so vor, dass wir mit einer gewissen Klarheit, in Klammer Radikalität, dann hier auch vorgehen. Das heißt, man muss genau eine Strategie, man muss sagen, das ist ein Asset, was eben gehalten werden muss, was sogar ausgebaut werden kann. Da gibt es eine gewisse Baureserve noch. Da kann ich ja die ein oder andere
Miete erhöhen.
Ja, diese Themen, also eine richtige Ausbauthematik. Dann gibt es Assets, die gehalten werden müssen, die nur in sich dann nochmal eine Optimierung erfahren. Und dann gibt es Themen, die eben jetzt dem Exit zugeführt werden müssen. Und da ist es immer gut, eine klare Rechnung aufzumachen und zu sagen, okay, was sind die weiteren Kosten, wenn man das ganze Thema hält, im Vergleich zu einem Exit mit einem Abschlag. Vielleicht einen Abschlag nehmen. Und wenn man dann hier dementsprechend das Ergebnis hat, dann ist es auch besser, den Exit durchzuführen und letztendlich eine klare Kapitalallokation in die richtigen Assets durchzuführen, weil das Asset Management ist das A und O. Ja. Es ist viel, viel bedeutender geworden, als es früher war. Und ich muss mich konzentrieren auf meine guten Assets und muss den Ballast eben versuchen, bestmöglich rauszubekommen. Und das muss ich mit einer klaren Strategie machen. Da darf ich mich nicht drauf ausruhen. Also selektives Asset Management ist da heute gefragt.
Und das heißt, ihr checkt dann jede, also wir gehen jetzt mal von so einem Portfolio aus, von dem Family Office, ihr checkt dann wirklich jede einzelne Immobilie und schaut ihr euch an und sagt, was kann ich damit machen, was kann ich damit nicht machen, macht die Sinn, macht die keinen Sinn?
Genau, wir sehen es immer aus der Finanzierungsperspektive. Es gibt überall die Kapitalgeber, die drauf sind. Auch hier führen wir immer Gespräche. Und es wird ganz klar hier der Business Case neu gerechnet. Wie stark belastbar ist der Cashflow? Wie sieht die Nutzerperspektive in der Zukunft aus? Wie ist die Lage des Objektes? Und wir machen eine ganz klare Empfehlung hier, was zu tun ist. Mhm. Halten, optimieren, halten, noch was ausbauen oder eben dem Exit zuführen. Und vielleicht auch nicht diesen Kaufpreis zu erzielen, den man sich noch vor vielen Jahren hätte gewünscht. Aber auf der anderen Seite, es ist eben ein Thema, was keine Story mehr hat. Und da ist es auch verlorene Zeit und Geld hier weiter zu investieren.
Also Abschreibung gehört dazu sozusagen.
Genau, teilweise. Auch hier dementsprechend ein Exit gemeinsam mit den Kapitalgebern hinzuführen. Auch das ist ein Thema, wenn man von sich aus dieses Thema durchführt, bevor eine Prolongation ansteht, dann sind auch alle offen für das Gespräch und man findet hier eine Lösung.
Mhm. Jetzt gibt es ja viele mittelständische Unternehmen, die selber Immobilien besitzen, in denen sie selber agieren. So, jetzt sehen wir, die Leute kommen nicht mehr so viel ins Büro, auch wenn sich viele wünschen, dass die Menschen ins Büro kommen. Die haben da hohe Kreditraten. Wir haben vorhin über die schwächelnde Wirtschaft gesprochen. Gibt's für die eine Rettung? Weil die meisten sagen immer, ach, denen gehört das, da haben die ja genügend Liquidität. Aber das steckt ja alles in der Immobilie und ist immobil. Auch das Kapital.
Ja, wenn die Immobilie an sich gute Lage hat, wenn die Immobilie an sich, ich sag mal, Exit fähig ist, dann machen wir auch öfters Sale and Lease Back-Themen, um eben Kapital an der Stelle freizusetzen, um es in andere Themen zu investieren. Geht aber natürlich nur mit einem intakten Geschäftsmodell. In dem Moment, wo ein Büro eine Randlage hat, dann wird es letztendlich schwierig. Mhm.
Und Sale and Lease Back, ist das ein Trend für dich? Oder also das kommt ja auch verstärkt, meine persönliche Wahrnehmung.
Vom Trend würde ich vielleicht jetzt noch nicht sprechen, aber es ist zumindest mal eine Entwicklung, die wir jetzt hier sehen und die wir uns auch ganz klar, wenn es solche eigene Immobilien sind, uns ganz klar anschauen.
Okay. So, lieber Dr. Markus Kraft, es war mir wie immer eine sehr, sehr große Freude, auch wenn der Hund heute draußen bleiben musste.
Genau.
Es war mein erster Podcast mit Hund damals. Aber er liegt jetzt im Nebenzimmer und darf einen Knochen kauen. Ich bedanke mich sehr herzlich für das Gespräch und die Insights. Und ich denke, wir sehen uns spätestens 2027 in München zum nächsten Podcast wieder.
Herzlichen Dank, liebe Yvette. Hat mich sehr, sehr gefreut und zu jeder Zeit gerne. Besten Dank, dass du hier bei uns bei der Recon warst.
Bis bald.
Bis bald. Ciao.
Das war der Immobilieros Podcast. Alle Folgen finden Sie unter www.immobilieros.de und überall dort, wo man Podcasts hören kann. Aktuelle News aus der Immobilienbranche gibt es unter www.immocom.com.